Klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu dieser etwas anderen Folge von Klangvoll. Es ist die 40. Ich bin Gerald Mertens, leitender Redakteur der Zeitschrift Das Orchester. Und mein heutiger Gast ist Justus Mache aus Bremen. Ja, moin nach Bremen, ne?
Moin, moin.
Justus, du lebst mit deiner Familie in Bremen. Deine Frau ist Klarinettistin bei den Bremer Philharmonikern. Du selbst hast Fagott studiert, auf dem Weg ins Orchester aber dann irgendwann die Ausfahrt genommen und machst jetzt was ganz anderes. Und genauso heißt nämlich auch dein Podcast, nämlich was ganz anderes. Da bist du im Gespräch mit studierten Musikerinnen und Musikern, die aus verschiedensten Gründen beruflich, wie du, etwas ganz anderes machen. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Wir blicken heute mal aus einer anderen Perspektive in den Maschinenraum des Musikbetriebs, nämlich finden wir vielleicht dabei heraus, was gerade nicht gut läuft, was Menschen überfordert, was sie frustriert, was sie desillusioniert und schließlich zum Berufswechsel bringt. Und erzähle doch mal kurz, warum du mit dem Fagott dann irgendwann, also gestartet bist natürlich mit dem Instrument, aber warum du dann auch irgendwann gesagt hast, oh, jetzt doch nicht wirklich das ganze Berufsleben auf einem Instrument Fagott aufbauen.
Ja, das Starten war wie bei den allermeisten in Deutschland. Ja, ich bin in Deutschland geboren und auch sozialisiert. Ich habe Fagott gelernt, ich habe Landesjugendorchester gespielt, ich habe Jugend musiziert gemacht, den ganzen Zirkus. Und dann hatte man halt in den Teenagerjahren diese tollen Erlebnisse. Ja, man trifft sich, man spielt große Symphonien und dann denkt man, okay, alles klar. Also hier ist so toll, es macht so einen Spaß, ich will das unbedingt beruflich machen. Und dann, genau, ganz, sag ich mal, den ganz klassischen Weg. Ja, die besten ProfessorInnen oder Professoren rausgesucht. Das war in meinem Fall damals Hannover, Berlin, Köln gewesen. Aufnahmeprüfung gemacht, studiert. Und das lief dann alles okay. Ja, ich war jetzt nicht so ein riesiger Überflieger, aber das Studium verlief dann gut. Ich habe in einem großen Berliner Orchester eine Akademie gemacht, 2 Jahre im Opernbetrieb. Und das war sozusagen da das erste Mal, dass ich dann gemerkt habe, oh, ist es eigentlich so mega geil, wie man das in den Jugendorchestern kannte? Ist es eigentlich so dann final, wenn man das perspektivisch in dem ganzen, sein ganzes Leben lang macht? Da hatte ich in der Akademie schon so ein bisschen zu knabbern, sage ich mal, aus verschiedenen Gründen. Ja, also es war überhaupt vom Niveau her überhaupt nicht ein tolles Orchester gewesen. Aber so zwischenmenschlich war das dann schon so immer so, ha, okay, da bin ich so ein bisschen stutzig geworden und wurde dann auch so ein bisschen geprimed, sagt man heutzutage. Ja, ich habe dann so eine Brille bekommen.
Das musst du erklären,
ja.
Geprimed.
mir persönlich, und das sage ich auch in meinen Podcast-Aufnahmen öfter mal, ist, dass ich immer das Gefühl hatte, dass im Alltag eines Berufsmusikers im Orchester das gar nicht oft um die Musik eigentlich geht. Ja, es wird sehr selten, meines Erachtens sind da Leute, die sitzen und sagen, ach cool, ich darf, oder wir spielen jetzt hier Wagner, große Besetzung, große Musik, hohes Niveau, aber es ging seltenst darum, in den Orchestern, dass sie gesagt haben, wow, wie können wir jetzt hier dranbleiben, wie können wir das jetzt hier machen, sondern es ging oft darum, ja, Scheinwerfer blendet, warum überzieht der Idiot da vorne, es kann doch nicht sein, dass wir schon wieder die Probe länger machen müssen, ich will nach Hause. Und das war irgendwie für mich so seltsam, weil ich saß da drin, habe diese Stücke neu kennengelernt, wirklich an einem sehr hohen Niveau, aber keiner hatte irgendwie Spaß. Keiner hat das irgendwie gerne gemacht oder wenige Leute. Also keiner, sage ich nicht, aber das große Klima war eher so negativ. Die Stimmung war nicht gut, fand ich. Ja. Und da habe ich schon so gedacht, aha, komisch. Naja gut, habe ich gedacht, ist vielleicht so ein bisschen orchesterspezifisch und habe dann nach den 2 Jahren Akademie, die ich da hatte, aber dann hatte ich auch die Chance, in anderen großen Orchestern auch Aushilfe zu spielen, auch in kleineren B-Orchestern, A-Orchestern in Berlin ein bisschen. Und es war, irgendwie habe ich diese Grundstimmung nicht mehr wiedergefunden oder ich konnte das nicht mehr anders sehen. Es war überall, wo ich hinkam, war, oh, hier ist ja irgendwie nicht so. Also das macht ja irgendwie nicht so Spaß und die Arbeitsbedingungen sind schlecht. Und das hat mir dann so ein bisschen dazu gebracht zu sagen, okay, ist das überhaupt das Richtige? Und da muss man aber schon sagen auch, dass das nicht der einzige Grund ist. Ich habe nicht gesagt, hey, das deswegen kann ich das nicht machen. Da spielen dann mehrere Sachen mit rein. Ja, meine Frau hatte dann eine Stelle in Hannover bekommen, damals noch Freundin. Und dann habe ich irgendwann gesagt, na gut, also wir wollen zusammenbleiben, aber in der gleichen Stadt zwei verschiedene Instrumente ins gleiche Orchester. Boah, also das wird sehr sportlich. Und dann habe ich nach meinem Konzertexamen 2016, also vor 10 Jahren, habe ich gesagt, so, ich gebe mir jetzt ein Jahr Zeit, ohne Fagott. Ich gucke mal, ob es funktioniert. Und es hat funktioniert.
Und was hast du dann gemacht?
Dann habe ich 3 Monate Praktikum in der Öffentlichkeitsarbeit an der Staatsoper Hannover gemacht. Das war für den Arbeitgeber ganz interessant, ja, weil ich konnte früher anfangen als die KulturwissenschaftlerInnen. Ich konnte schon ab August und die KulturwissenschaftlerInnen waren erst ab September Semester. Deswegen, ich konnte ein bisschen früher anfangen. Und da habe ich dann aber auch gemerkt, dass ich ja, dass dieser ganze bürokratische Aufwand innerhalb eines Kulturbetriebs dann auch nicht so ganz das Richtige ist. Auch aus verschiedenen Gründen, da gab es auch nicht den einen Grund, aber ich hatte mir dann 3 Monate dieses Praktikum und dann habe ich gedacht, na gut, aber jetzt will ich doch auch mal ins Digitale, weil ich kann mit Computern arbeiten, ich bin kein Programmierer, aber ich mag nur digitale Medien, ich will jetzt mal woanders hin. Und habe mich dann innerhalb von Hannover bei einem Unternehmen so schrotflintenartig, sage ich mal. Ich habe mich bei allen Unternehmen beworben, die Marketing, irgendwas mit Marketing gemacht haben, weil ich dachte, wie kann ich einem Personaler erklären, was habe ich im Musikstudium gelernt, was ich jetzt auch noch brauchen kann? Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich denen gesagt, Musik ist ja schwer zu vermitteln und schwer darüber zu sprechen, aber das kann ich sehr gut, deswegen kann ich auch gut Marketing-E-Mails schreiben oder was auch immer. Und es hat geklappt. Und der Arbeitgeber hat dann mich nach meinem Praktikum auch fest übernommen. Also ich war nach einem Jahr, stand ich dann tatsächlich irgendwie in Lohn und Brot, ohne mich nochmal ausbilden lassen zu müssen.
Was ja auch schon gut gelaufen ist, muss man sagen. Ne?
Ja. Also, ne? Ja, also das war gut. Ich habe auch gut gearbeitet. Also es ist nicht nur Glück sozusagen, aber das ist auch eine der, kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf, aber das ist auch eine der Fähigkeiten, die ich, glaube ich, im Musikstudium mir dann angeeignet habe. Ja, das schnell umzuschalten, zu schauen, okay, wo sind die großen Brocken, die ich bearbeiten muss, damit es hier erstmal läuft und so. Das konnte ich, glaube ich, relativ gut.
Also so wie man eine Stimme sich vornimmt und sagt, okay, da sind die schwierigen Stellen und der Rest ist nur Begleitung, ja.
Genau, ja. Und das habe ich gemacht und ja, und dann, jetzt bin ich noch wieder bei einer ganz anderen Firma gelandet, final, aber das so war mein Weg weg von der Musik und rein ins Digitale.
Und was machst du jetzt gerade? Also
meine Firma bietet eine Plattform an für Medienschaffende, die unabhängig werden wollen von Werbeeinnahmen, sprich Websites, Podcasts, Newsletter und unsere Software sozusagen, da können die Leute, das ist so, also die heißt, meine Firma heißt Steady, amerikanische Pendant ist Patreon, da können die Community können Mitgliedschaften kaufen und kriegen dann dafür zum Beispiel werbefreie Variante vom Podcast oder ein Bonus-Newsletter mit mehr Inhalten oder eine Paywall geht weg auf der Webseite und ich bin da Ansprechpartner für die KundInnen und berate sozusagen Medienschaffende, die sagen, ich möchte gerne unabhängig werden und ich gehe dann mit denen ins Gespräch und wir schauen dann zusammen, worauf reagiert die Community wahrscheinlich am besten, um unabhängigen Journalismus oder unabhängiges Medienschaffen zu gewährleisten.
Hast du in deinem Beruf dann auch noch mit selbstständigen Musikerinnen zu tun?
Weniger. Leider weniger. Der eine Gründer von Steady, der hat einen ganz tollen Klassik-Newsletter, der Gabriel Joran, Schleichwege zur Klassik heißt der, wo der Leuten, die noch keine Bezugspunkte zur klassischen Musik haben, mit moderner Literatur aber Zugang schaffen möchte und schreibt darüber ein Newsletter. Deswegen kannte ich die Firma auch schon sehr gut, weil ich den Newsletter selber gelesen habe. Also wir haben auch ein paar MusikerInnen bei uns im Portfolio, sage ich mal, aber noch nicht so sehr, wie ich es mir eigentlich wünschen würde.
Ja. Naja, vielleicht ändert sich ja das nach diesem Podcast. Schauen wir mal. Ja. Du bist ja mit einer Klarinettistin verheiratet, also da läuft der Orchesterdienstplan mit Diensten am Abend, am Wochenende, an Feiertagen gegenüber deinem, ich unterstelle mal, 9-to-5-Job.
Ja.
Sehnt sich deine Frau nicht auch manchmal nach einem freien Abend oder einem freien Wochenende?
Nein. Meine Frau spielt sehr gerne Orchester. Die ist da absolut glücklich in dem Job, den sie hat und hat diese ganzen das ist ja so eine Prioritätensetzung, ja, die ist einfach da voll dabei und für die stört es auch nicht, an Weihnachten zu arbeiten oder am Neujahrstag Silvesterkonzerte zu spielen oder wie auch immer.
Nee. Was sind denn so die Top-Orchester-Themen, die ihr am Frühstückstisch diskutiert? Weil natürlich spielt der Dienstbetrieb aus deinem Büro, aber auch aus ihrem Orchesteralltag, der spielt sich ja dann auch irgendwo am Familienfrühstückstisch oder am Küchentisch ab. Was sind so die Top-Themen, die dir aus ihrer Orchesterpraxis so auf den Tisch kommen, wo du sagst, boah, krass, oder, ah ja.
Naja, also das sind dann oft so eine, wie das, glaube ich, in jedem Job ist, wenn du mit deinem Ehepartner sprichst, das sind immer die gleichen Kollegen. Das ist gar nicht sozusagen berufsabhängig, sondern auch meine Frau hat immer die gleichen Geschichten von meinen KollegInnen in der Firma und ich höre immer die gleichen Geschichten von den gleichen KollegInnen, die sie da hat. Aber es ist natürlich, kommen dann Themen wie Auslastung von Konzerten wird dann mal, warum ist das Konzert gut besucht, warum ist das Konzert schlecht besucht, was ist mit RegisseurInnen, ja, die Inszenierung, wie inszenieren die Leute, auf einmal jetzt eine Zauberflöte, gab es jetzt in Bremen ganz, ganz neu, da hat die inszenierende Person ohne Rezitative, hat alle Rezitative rausgestrichen und darüber wird dann viel geredet, hat das Vorteile, hat das Nachteile, ist sehr gut verkauft, die Vorstellung, deswegen ist es final dann wahrscheinlich doch ganz gut gewesen oder jedenfalls gut besprochen worden. Und ansonsten, ja, einfach immer die gleichen Sachen, aber das, was mich dazu gebracht hat, auch das gut zu akzeptieren, dass ich aus diesem Beruf raus konnte, das sehe ich trotzdem auch immer noch. Ja, also bei meiner Frau, die liebt diesen Job sehr, deswegen freut sie sich noch auf den Dienst. Aber wenn ich dann auch mal mit ihren Kollegen so mitspreche, also es gibt immer noch wenig Leute, die sagen so, oh, toll, dass wir hier Musik machen dürfen zusammen oder dass wir jetzt hier die Zauberflöte spielen können oder ich liebe dieses Stück, das hört man selten, seltener.
Hast du deinen Ausstieg auch mal bereut?
Nie. Nicht eine Sekunde. Das Einzige, was ich so ein bisschen vermisse, ist, und ich bin absolut kein hier, da dieses Zitat da, wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an, da glaube ich eigentlich nicht so wirklich dran, aber ich glaube schon, dass die, wenn man sich so jahrelang so intensiv mit einem Instrument auch beschäftigt, und das habe ich gemacht, und ich war auch vom Niveau her okay, sage ich mal, es hätte auch zu einer Stelle durchaus reichen können, glaube ich. Wenn das auf einmal wegfällt. Es ist schon ein Ausdrucksmittel, ja, und es ist schön, sich mit Musik zu beschäftigen und stundenlang auch mit Musik zu beschäftigen im Studium, ja, das Üben, stundenlang üben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und das ist auf einmal weggefallen und dem trauere ich so ein bisschen hinterher, dass ich auch nicht mehr auf irgendeinem Instrument so gut sein werde, wie ich es mal auf dem Fagott war. Aber diese berufliche Perspektive, dass ich da jetzt nicht mehr Orchester spielen kann, das ist für mich absolut kein Thema.
Nee. Du bist ja nach dem Studium, hast du erzählt, ja gleich in der Orchesterakademie eines Opernorchesters gestartet. Ja. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil die Stücke, die ein Opernorchester quasi im Repertoirebetrieb spielt, wenn es gut läuft, hast du davon ein einziges in der Hochschulausbildung gesehen und die anderen sind ja alle dann irgendwie frisch. Das ist, glaube ich, so auch der Unterschied zu einem Konzertorchester oder einem Rundfunkorchester, was ja faktisch auch ein Konzertorchester ist, wo man dann doch eher nochmal Stücke spielt, die man vielleicht schon mal im Landesjugendorchester oder im Bundesjugendorchester oder in anderen Orchesterarbeitsphasen schon mal gesehen hat. Und Oper ist ja dann für diejenigen, die frisch von der Hochschule kommen, also wirklich der große Hammer, wenn man dann eben Götterdämmerung, Siegfried und dann noch die Verdi- und Strauß-Oper und so nie gesehen. Und da muss man sich das alles auch in der Akademie natürlich draufziehen. Und das ist ja schon ein Unterschied. Also wenn man dem gegenüber dann in eine Orchesterakademie eines Konzertorchesters kommt, fühlt sich das ja vielleicht doch ein bisschen, wie soll ich sagen, gefälliger in Anführungszeichen an, einfach weil man mit dem Konzertrepertoire schon etwas mehr vertraut ist als mit dem Opernrepertoire. War das vielleicht auch ein Auslöser, so rückwärts betrachtet?
Nee, für mich nicht, sage ich mal so. Also man muss sagen, da ist meines Erachtens schon ein paar Sachen schiefgelaufen während meiner Zeit in der Akademie, muss mal so zu sagen. Aber der pädagogische Ansatz, den die zum Start hatten in meiner Akademiezeit, war schon sehr gut. Also das war ich habe ja dann damals zweites Fagott gespielt. Ich kam rein, habe, glaube ich, erstmal ein Sinfoniekonzert gemacht. Das Eröffnungskonzert, dann, das war erstmal Orchester kennenlernen, erstmal die Stücke. Dann kam, glaube ich, erstmal eine Verdi-Oper. Das ist am zweiten Fagott immer die große Erholung, sage ich mal. Also die haben mich da schon so rangeführt, dass ich nicht gleich eine La Bohème vom Blatt oder so. Also das war absolut nicht so. Und deswegen habe ich, glaube ich, obwohl die so die persönlichen Geschichten, Erfahrungen da nicht durchweg positiv waren, habe ich da auch das Opernrepertoire eigentlich total lieben gelernt. Damit hatte ich vorher auch nicht so wahnsinnig viele Bezugspunkte. Und ich bin aber nicht daraus gegangen, habe gesagt, oh, ich scheiß Oper, Entschuldigung, sondern ich habe gesagt, geile Oper. Ich gehe jetzt auch in jede Oper und ich finde das total toll. Aber auf einmal waren die Sinfoniekonzerte oder die Proben und die Konzerte für Sinfoniekonzerte auch nicht mehr so schön gewesen, wie sie vorher gewesen waren.
Wenn du heute in die Oper gehst, denkst du dann immer, wenn du das Stück schon kennst, die zweite Fagottstimme mit?
Nein. Nein. Das habe
Okay.
ich gut ablegen können. Es hat ein paar Jahre gedauert, dass ich nicht mehr so technisch Musik höre, ja, dass mir Intonationsschwankungen sehr negativ auffallen, dass mir gemeinsame Einsätze mir sehr negativ auffallen. Das ist irgendwann weggegangen. Ich kann ins Konzert gehen und das einfach genießen. Und selbst wenn meine Frau sagt, die und die Stelle, ah, oh, die klappert immer und oh, was ist, das funktioniert nicht, haben wir nicht hingekriegt. Ich höre das nicht mehr. Ich kann einfach dahin
Okay.
gehen und das genießen.
Dann hast du eine gute Distanz gewonnen. Das
Ja.
hört sich gut an.
Ja.
Ja, in deinem Podcast, also Titel was ganz anderes, sprichst du ja mit Menschen, die eine ähnliche Vita wie du haben, mit großer Energie in eine Musikausbildung gestartet, teilweise im Orchester oder als Sängerin angekommen, aber dann doch eben was anderes gemacht. Kannst du irgendwelche Muster erkennen nach den ganzen Gesprächen, die du jetzt schon geführt hast, warum es dazu kommt? Also gibt es so bestimmte sich wiederholende Muster, sei es jetzt, dass man unter dem Druck dann einfach zusammenbricht oder eben unter Kritik von ProfessorInnen oder unter dem Arbeitsklima, was in so einem Orchester herrscht. Du hast das ja eben so ein bisschen angedeutet, dass dich das insbesondere so ein bisschen gestört hat. Also hast du da Muster? Oder kannst du da Muster erkennen?
Nein. Und zwar, das hat aber auch einen bestimmten Grund. Ich glaube, ich bin der Einzige, der das so ganz klar auch benennt, dass diese Stimmung, die ich erfahren habe, der Grund, eine Hilfe war, diesen Beruf leichter zu verlassen, sagen wir es mal so. Aber bei den anderen GästInnen, die ich habe, da muss man sich ja auch vorstellen, ich schreibe die ja aus der Kalten an und sage, hey, möchtest du vielleicht mitmachen? Und wenn jemand dann sehr strugglen würde und ganz unzufrieden ist, ich glaube, die Person würde sich auch nicht so gerne vors Mikrofon setzen, außer sie will so eine große Abrechnungsgeschichte erzählen und irgendjemand noch in die Pfanne hauen, ein paar Jahre später. Ich muss das gerne einmal so unterteilen in zwei Altersgruppen. Und zwar, ich bin jetzt gerade so Mitte 30 und bei den meisten GästInnen, die in meinem Alter sind, plus minus 2, 3 Jahre, da war Corona eine große, sage ich mal, Unterstützungshilfe, das zu machen, weil die Leute hatten dann teilweise keine feste Stelle, waren aber auch noch in einem Alter, wo das auf jeden Fall noch drin gewesen ist und war, das noch zu kriegen, aber sie hatten es nicht und dann kamen so finanzielle Nöte dazu, weil Konzerte fielen weg, Zeitverträge wurden vielleicht nicht verlängert oder was es da alles an möglichen Situationen gab. Und die mussten sich dann einfach zwangsläufig damit auseinandersetzen, jetzt unter Umständen was ganz anderes oder was Neues zu machen.
Ja, eine Geschichte, die ja auch durch die Medien ging, war die Opernsängerin, die Straßenbahnfahrerin
Genau.
in Zürich wurde, ne? Also, ja.
Und dann haben die Leute sozusagen aus dem Zwang teilweise dann erstmal was angefangen und haben dann unter Umständen aber gemerkt, hey, das macht mir Spaß und ich kann mir vorstellen, das weiterzumachen. Keine Ahnung, das ist dann eine Oboistin, die eine Hochzeitsfotografin geworden ist. Oder der Benjamin Hummel, der hatte eine Stelle in Herford und ist während Corona in Schwarzwald gegangen, weil die jetzt so viel frei hatten. Da kommt er her und hat dann gemerkt, oh, ich will gar nicht mehr zurück. Ja, ich habe hier so eine Heimatgefühle. Ich möchte gerne nicht mehr nach Herford zurück. Das hatte gar nichts Negatives mit Herford zu tun, sondern hat aber gemerkt, oh, hier bin ich eigentlich zu Hause in den Bergen. Ich gebe das jetzt auf. Ja. Bei vielen Leuten, und das muss man auch sagen, so ein gemeinsamer Punkt, das darf man auch nie vergessen, sage ich auch immer gerne nochmal in den Podcast-Folgen, ist, wenn man dann mit Mitte, Ende 30 seine Karriere wechselt, haben viele auch so einen finanziellen Aspekt durchaus. Ja, man darf jetzt nicht denken, okay, jetzt habe ich das aufgegeben, jetzt gehe ich ins nächste und studiere nochmal Medizin. mit Anfang 30, sondern viele müssen dann auch pragmatisch denken und sagen, wie kann ich eigentlich jetzt mit dem kurzen Weg auch in Lohn und Brot kommen, mein Geld verdienen. Und dann gibt's dann halt genau Leute, die schauen, wie kann ich kurze Ausbildung machen, duales Studium, berufsbegleitendes Studium, dass die dann schon irgendwie anfangen, Geld zu verdienen. Genau.
Und nicht nur jetzt aus deiner Vita, sondern auch aus den Viten der Menschen, mit denen du gesprochen hast. Musikstudium ist ja extrem leistungsorientiert, mit Klassenvorspielen, immer wieder kommt Zwischenprüfung und so weiter und so weiter. Also ist ja schon auch eine Challenge, sich mit den Mitstudierenden dann immer zu vergleichen. Also ja, ne, das ist ja anders als in anderen Studiengängen. Gut, da gibt's dann Noten von Arbeiten, aber das ist ja nicht so im wechselseitigen Vorspiel so eines Abends, wo man weiß, okay, der ist jetzt wirklich gut und der hat, der hat richtig durchgestartet, ne? Wie nimmst du, hast du das wahrgenommen, dass diese extrem herausfordernde Ausbildung dann auch für diesen neuen Berufseinstieg wirklich eine gute Grundlage war? Denn man diskutiert ja häufig mit RektorInnen von Musikhochschulen, die dann sagen, naja, wir sind ja auch keine Berufsschule, sondern wir bilden quasi erstmal Menschen aus, und ob die dann nachher wirklich in den Musikbetrieb gehen, was natürlich wünschenswert wäre, oder ob die dann auch in einen anderen Bereich gehen, der vielleicht mit dem Musikbetrieb verbunden ist, also Verlagswesen oder. Es gibt ja unendlich viele Bereiche, wo auch ausgebildete Musikerinnen tätig sind. Das Weiteste, was ich so gehört habe, war die Vorstandssprecherin einer Bank. Ja, also die dann noch, weil sie auch noch Mathematik studiert hat, das ist natürlich auch eine schöne Kombination, dann quasi dort angekommen ist, als Opernsängerin wohlgemerkt.
Ja.
Ne?
Ja.
Also deswegen, da gibt's ja sehr, sehr, sehr breite Aufstellung. Aber nochmal, das Musikstudium als solches, als Grundvoraussetzung, um dann später auch einen anderen Beruf machen zu können.
Ja. Also da gab es keine Person, die, und das frage ich aber auch immer im Podcast, ganz am Ende meiner jeweiligen Folgen, frage ich die Gäste immer, glaubst du, das war eine gute Idee, Musik zu studieren? Oder hättest du lieber gesagt, oh, lieber früher aufhören, lieber gleich was anderes machen? Und keine Person hat gesagt, ich bereue das oder ich würde das nicht nochmal machen oder wie auch immer. Die, wie gesagt, das kommt ein bisschen auch auf den Bias der Gäste an. Ich glaube, es wird diese Leute geben, die das bereuen, aber die wollen wahrscheinlich nicht so gerne einen Podcast darüber aufnehmen. Oder diesen schwerer zu kriegen. Aber alle sagen, ich habe so viel gelernt, ich habe so viel tolle Erfahrungen gemacht. Die haben mich als Mensch so geprägt, diese Zeit. Und ich bin ja jetzt glücklich. Da, wo ich bin, bin ich ja jetzt glücklich. Deswegen will ich das nicht missen. Ja. Was viele sagen, ist, dass sie, und das würde ich in Teilen auch unterschreiben, dass sie diese Vorspielsituation nicht vermissen. Dieses, stell dich jetzt mal hin und zeig mal, was du kannst. Ja, ich persönlich habe diese Einzelvorspiele, Klassenvorspiele, wie auch immer, nie als so problematisch gesehen. Deswegen stört es mich jetzt nicht so wahnsinnig, dass das nicht mehr da ist. Aber viele sagen, okay, es ist doch gut, dass ich, dass dieses punktuelle Abliefern, dass es das nicht mehr gibt, sondern ich habe einen Beruf. Und wenn ein kleiner Fehler passiert, dann habe ich in jedem Fall, keine Ahnung, einen Buchstabendreher in der E-Mail oder so. Ja, dann habe ich die Möglichkeit, das nochmal auszugleichen, oder das ist jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig schlimm. Deswegen, das genießen, glaube ich, viele Leute, dass die sagen, okay, jetzt kann ich einfach so ein bisschen entspannter meine Arbeit machen, und es kommt eben nicht alles auf diesen einen Moment an, sondern es kommt darauf an, wie ich mich langfristig entwickle. Wobei man da auch sagen muss, wenn man da mit langjährigen OrchesterkollegInnen spricht, da sind wahrscheinlich auch Leute, die sagen, hey, also ich spiele jetzt hier 30 Jahre im Orchester, wenn mir mal ein falscher Ton passiert, ist es halt so. Ist mir jetzt auch nicht so wichtig, ja. Kommt einfach auf die Person an.
Ja, wer im Jugendalter den Entschluss fasst, Musik zu studieren, der begibt sich ja wie im Leistungssport auf einen sehr entbehrungsreichen Weg. Also was so am Nachmittag, wo die anderen dann irgendwo draußen spielen, die Kumpels und Kumpelinen, ja, da muss man dann üben, ne? Hat ja auch quasi Daniel Hope, war das, glaube ich, mal sehr lebhaft erzählt. Seine Freunde sind draußen am Strand auf dem Surfbrett und er übt drinnen Geige. Das ist auch ein sehr schönes Bild. Und erzeugt das System über Jugendmusiziert, über die Aufnahmeprüfung an der Hochschule, später über die Fokussierung auf das Probespiel im Orchester, überspitzt formuliert, vielleicht lauter Fachidioten mit Tunnelblick?
Würde ich sagen, nein. Es gibt aber sicher dafür auch die Cases. Ja, also wenn ich mir also wenn ich mir anschaue, und ich bin ja noch sehr tief drin, auch in der klassischen Musik, das ist ja mein Hobbythema Nummer eins, also ich bin da noch ganz dicht dran. Wenn ich mir SolistInnen an der Geige oder am Klavier anschaue, die ein technisches Niveau erreicht haben, das geht nicht anders. Ja, man kann das nur über sehr, sehr hohen Zeitinvest machen. Aber wenn ich mir anschaue, meine Kommilitoninnen an der Uni und die Oboen, also mit die Holzbläser, ich habe ja Fagott studiert, da waren die Leute auch teilweise gut entspannt. Ja, waren jetzt nicht so extrem tief drin, um alles Mögliche bis zum Maximum auszureizen und haben trotzdem erfolgreiche Karrieren auch im Orchester geschafft. Also ich persönlich finde, es ist ein bisschen so eine Mär, da sozusagen, ja, wir haben uns jetzt so aufgegeben und wir opfern alles nur, damit wir den Job kriegen. Und vielleicht kriegen wir den Job nicht und dann ist das ganze Leben irgendwie gelaufen. Damit habe ich ja auch mit dem Podcast gestartet, so ein bisschen, um zu zeigen, hey, selbst wenn du Musik studierst, kannst du da auch noch was ganz anderes machen. Ja, das ist ja sozusagen der Claim des Podcasts. Was machst du eigentlich nach dem Musikstudium? Was ganz anderes. Hast du so viel mitgekriegt und mitgenommen und du kannst quasi überall hingehen. Du kannst noch mal studieren. Du kannst eine von meinen Gästinnen im Podcast, die ist jetzt Schließerin in der JVA, die Gefängniswärterin. Ja, wir haben jemanden, der ist Programmierer geworden. Wir haben jemanden, der macht selber Podcasts auch. Wir haben jemanden, die ist Finanzmanagerin geworden. Also man kann einfach viel machen, weil man ein gutes Zaumzeug mitbekommt, um diesen Schritt einfach zu wagen. Und den Leuten, die überlegen, den StudentInnen vielleicht, die überlegen, was anderes zu machen, für die habe ich auch diesen Podcast gestartet, um zu zeigen, hey, guck mal, was da möglich ist. Du musst nicht unterrichten, ja, du musst nicht freischaffender Mugger werden und der da dein ganzes Leben um die Muggerei aufbauen. Du kannst auch diesen Schritt machen und sagen, hier ist eine ganz andere Perspektive. Und mir war es auch vor allen Dingen wichtig, weil es gibt es ja teilweise diese Geschichten, dass ja, der wird dann Pilot oder der ist so, der hohes Tier geworden hier und da. Und was ich auch grundsätzlich in meinem Podcast auch gerne erzählen wollte, ist, man muss nicht diese Leistungsgedanken weitergehen, sondern du kannst auch einen ganz normalen Job. Ich habe einen halbwegs normalen Job, würde ich sagen. Ich sitze einfach im Büro, im Homeoffice, mache meinen Job und das ist alles gut. Ich habe jetzt keine Star-Karriere hingelegt. Ich verdiene keine 100.000 Euro im Monat, ja. Und trotzdem habe ich ein gutes Leben und es ist schön, so wie es ist. Und ich muss nicht mehr mit dem Fagott meinen Lebensunterhalt bestreiten.
Aus den Podcast-Gesprächen in Bezug auf Hochschule und Studium, wo würdest du, Defizite in der Ausbildung sehen? Also, was so diese Bezugsperson, Professor, Professorin betrifft, die ja sowohl im Gesang als auch im Instrumentalfach eine extrem hohe Bedeutung haben. Man sucht sich ja quasi auch seinen Lehrer, seine Lehrerin da aus, ist auch manchmal eine Blackbox, weil das geht dann, die hat einen Ruf, ja. Ob das nachher in der Praxis dann wirklich so ist, das merkt man dann erst, wenn man da ist. Und dann nochmal Lehrer wechseln, ist auch so ein heikles Thema an der Hochschule. Also was sind so die Hochschulthemen, wo du sagst, oh, da kann Musikhochschule noch besser werden, wenn sie sich diesem Thema noch mehr annehmen würde?
Ja, das ist auch immer so eine Frage. Bin da leider nicht das beste Beispiel, weil ich meine Hochschulausbildung wirklich geliebt habe. Also ich habe gerne geübt. Ich habe mit meinem Professor ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Das war ein sehr logisch denkender Mann. Der hat keine Illusionen gemacht. Der hat uns immer gut beraten im Unterricht und auch sozusagen in den Lebensfragen, die aufkommen. Ich fand das ganz interessant, was du jetzt gesagt hast, dass die RektorInnen der Musikhochschulen sagen, ja, vielleicht schaffen wir das auch sozusagen Leute auszubilden übers Musikstudium, die dann sonst wohin gehen. Ich habe das Gefühl, das ist bei den ProfessorInnen nicht angekommen. Also, dass mir mein Prof mal gesagt hätte, ja, Justus, du übst jetzt hier schön Fagott, aber irgendwann machst du mal was ganz anderes oder so. Das ist nicht durchgekommen. Ja, also das gab's auf jeden Fall und das ist ja auch die Realität an den Musikhochschulen, wenn man sich seine Klasse anschaut. Es können ja mathematisch gar nicht alle einen Job kriegen. Es ist ja unmöglich. Ja, aber trotzdem gab es diese Geschichten nicht oder man wusste nichts davon. Was machen eigentlich die Leute, die jetzt mal aufgehört haben?
Ja, ist das nicht eine Illusion sogar? Also quasi, dass der Professor oder die Professorin jedem sagt, na klar, du hast das Zeug und klar, ja, und die Klasse ist schön voll, aber intern weiß man natürlich mathematisch, also okay, 2 bis 3 von 10 werden ein Probespiel gewinnen und 2 davon werden im Orchester landen, einer in der Selbstständigkeit und die anderen irgendwo anders,
ja,
ne?
Ja.
Ist ja einfach so, ne?
Realistisch, also mein Professor an der UdK in Berlin, der hat das so erzählt, ja. Also der hat gesagt, klar kann das passieren oder man muss es halt optimieren, ja. Man muss alles leider optimieren, die höchste Wahrscheinlichkeit, um dann das Probespiel zu schaffen. Aber es ist natürlich kein Garant für nichts. Aber da hatte ich in meinem Podcast zum Beispiel auch Interviewgäste, die vor allen Dingen dann eher im Streicherbereich, wo die das erste Mal nach einem Diplom überhaupt mit ihrem Professor über mögliche Karriere, also nicht nur innerhalb, also nicht nur generell, sondern auch innerhalb der Musik. Die haben keine Probespielstellen gemacht, die haben nichts gemacht, die haben nur Solokonzerte gespielt. Und da denke ich so, aha, gut, das klingt noch sehr altbacken. Ja, das war vielleicht
Okay.
früher mal möglich, aber da sollte man jetzt schon ein bisschen früher drüber sprechen. Ja.
Ja gut, das Thema Probespielstellen im Unterricht, glaube ich, ist 40 Jahre alt oder
Ja.
so. Das ist wirklich eine lange, lange Geschichte mit einem großen Bart. Dann der nächste Schritt ist ja quasi jetzt im Instrumentalbereich oder auch natürlich im Gesangsbereich, Opernbühne oder im Instrumentalbereich eben Probespiel und dann Orchesterakademie oder eben auch befristete oder feste Stelle. Was hast du so aus deinen Gesprächen wahrgenommen, was den Orchesterbetrieb betrifft? Du hast deine eigene Wahrnehmung mit der Akademie, die
Ja.
nicht so super positiv war
Ja.
und die dich ja auch geprägt hat ein Stück weit. Aber was hast du so aus den Gesprächen mit deinen Podcast-Gesprächspartnern so wahrgenommen, was diesen Orchesterbetrieb, diesen Sprung sozusagen in die Realität betrifft, inwiefern das auch dann, wie bei dir, so eine gewisse Desillusionierung mit sich gebracht hat und dann auch den Entschluss, okay, das ist dann doch nicht meins.
Das fand ich eigentlich ganz spannend, weil es bei mir gar nicht so der Fall war. Viele oder die Leute, die Akademien hatten oder auch Zeitverträge oder auch feste Stellen, die hatten dann oft irgendwie so ein Identifikationsproblem. Die saßen dann da drinne und haben gesagt, ich gehöre gar nicht dazu. Also die Leute, ich habe das Gefühl, die Leute um mich rum, die sind so eine geschlossene Einheit und ich bin aber gar nicht Teil davon. Obwohl die ja sozusagen dann genauso mitgespielt haben wie die anderen. Das hatte ich per se nicht. Mich hat das gestört, ja, aber ich habe mich nicht so außen vor gefühlt. Wobei die anderen Gäste, die hatten dann immer so eine Identifikationsthematik und haben dann irgendwann dem auch so ein bisschen nachgegeben und haben dann gesagt, also wenn ich hier mich nicht so wirklich teilfühle, mein Leben lang oder Akademien und 2, 3 Jahre da irgendwie gespielt habe und es gibt auch keine Aussicht auf Besserung, die dann gesagt haben, nee, also ich kann jetzt da nicht mein Leben lang hier sozusagen das nur für den Geldgewinn betreiben, um dann in Rente zu gehen irgendwann, sondern da muss ich mal was machen.
Könntest du mitgehen, wenn man sagt, Orchester brauchen eine andere, ja, ich sag mal, Willkommenskultur für neue Mitglieder? Also
ja.
Ein Onboarding, ich sag mal, bei Unternehmen, egal wo, spielt das Onboarding heute eine wahnsinnig große Rolle, einfach weil bestimmte Arbeitsmärkte ja ziemlich leergefegt sind und deswegen die Unternehmen, die da rein investieren, sei es im dualen Studium sowieso, ja sehr gezielt Arbeitskräfte suchen und deswegen sich sehr viel Mühe geben, im HR-Bereich das Onboarding gut zu gestalten, um die Leute dann auch wirklich einerseits zu binden, andererseits in dieser Zeit auch wirklich zu testen auf Herz und Nieren. Also das wäre dann so die Probezeit im Grunde genommen. Aber das wird sehr intensiv und sehr gut mit einer guten Supervision durchgeführt. Und mein Eindruck ist, das ist im Orchester, naja, das ist dann dem Orchestervorstand so ein bisschen überlassen, weil ja eine Personalabteilung da herzlich wenig zu melden hat. Und dann läuft es halt so, wie es immer im Orchester gelaufen ist und so, wie der Orchestervorstand gerade aufgestellt ist, aber nicht wirklich professionell, einfach weil die KollegInnen, die das machen, dafür auch gar nicht ausgebildet sind.
Ja.
Also für so ein Onboarding-Prozess.
Ja.
Ob das nicht auch ein Thema ist, wo man sagt, naja, das ist eigentlich für den Gesamtbetrieb nicht gut, dass man das so ein bisschen dem Zufall überlässt, wie jetzt gerade so ein Orchestervorstand aufgestellt ist.
Zum Beispiel, ich bin jetzt bei uns in meiner jetzigen Firma, bin ich ja auch in diese Prozesse der Mitarbeiterverwaltung. Wir sind holokratisch, mein jetziger Arbeitgeber. Ja, also es gibt keine Oben-Unten-Hierarchien, sondern wir arbeiten in Kreisen, auch sehr modern, ganz toll. Mit einem zwinkernden Auge sage ich das. Und also das ist ja nicht nur das eine. Ich glaube, das ist nicht nur das eine, sondern das geht ja dann viele, die ins Orchester reinkommen. Die sind ja im Probejahr und dann haben, und das ist ja der Moment, auf den das ganze Studium so hinläuft, ja, und dann haben halt die Leute das Gefühl, ein Jahr lang, okay, jetzt zählt's. Also jetzt darf ich nichts falsch machen, jetzt muss ich mich beweisen, es ist jetzt, gleich ist alles vorbei, meine ganze Arbeit kann sich irgendwie, sozusagen meine jahrelange Arbeit kann sich jetzt hier in Luft auflösen, weil der eine mich nicht mag oder das irgendwie so runter anfängt zu purzeln irgendwie. Und deswegen, also ich finde, wenn man das machen möchte, dann muss man nicht nur Onboarding, man muss nicht nach dem Probespiel anfangen, sondern vor dem Probespiel anfangen. Will man das machen wie in den skandinavischen Ländern mit den Trials? Will man aber Chancengleichheit bewahren, dass nicht irgendwie eine Instrumentengruppe nur von einem Professor bedient wird, weil gut genug sind ja viele für einen Orchesterjobs, muss man ja schon sagen. Und deswegen, ja, ziehen wir mal hier die Leute hoch, irgendwie rein, weil wir wissen, das geht schon. So eine Situation, das denke ich immer wieder. Ich habe meinen ersten Job bekommen, meine Festanstellung, weil die nach 2 Monaten gemerkt haben, meine Firma, hey, der macht das ganz gut. Ich war da im Praktikum und nach 2 Monaten haben sie gesagt, Justus, wenn dein Praktikum vorbei ist, kannst du hier gerne anfangen. So. Und dann denke ich mir auf der einen Seite, man spielt ein Praktikum im Orchester und dann soll das Orchester sagen, wir machen jetzt gar kein Probespiel mehr, weil wir den gut finden. Da sind aber dann aber 140 StudentInnen in Deutschland, die sagen, also Entschuldigung, das ist ja wohl keine Chancengleichheit, dass ich jetzt gar nicht mehr vorspielen darf. Ja, da frage ich mich so ein bisschen, immer so ein bisschen, da habe ich keine Antwort für. Spreche ich auch immer gerne mal mit meiner Frau dann darüber, wenn die Probespiele haben oder signifikante Stellen vergeben. Wie wäre es denn jetzt eigentlich der beste Weg, um Gleichheit für alle zu gewährleisten, aber auch vielleicht ein bisschen besseren Weg, als jemanden im Probejahr eine Tosca reinzusetzen und zu sagen, ja, schauen wir mal, wie lange der auf der richtigen Seite bleibt. Irgendwie, ne? Ja, muss man sich gut was überlegen.
Gut, also
Ja.
Thema Onboarding im Orchester bleibt ein spannendes Thema.
Ja.
Justus, wir kommen so langsam auf die Zielgerade des Gesprächs. Und normalerweise frage ich hier immer nach einem Musiker- oder Dirigentenwitz oder neulich hatte ich einen Geschäftsführer hier, nach einer Geschäftsführer- oder Intendantenanekdote. Hast du aus deinen Podcastgesprächen oder auch aus deiner Vita eine denkwürdige Episode, die hier reinpasst?
Eine denkwürdige Episode. Mich hat Was mich lange begleitet hat, aber es ist jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig lustig anekdotisch, ist, dass wir mal eine CD aufgenommen haben mit dem Bundesministerium für Verkehr. Es ging dann nur um Mozart langsame Sätze für Klavierkonzerte. Genau. Und es ging dann darum, dass die Leute, die diese CD hören, nicht so schnell fahren. Ja, also man sollte, die haben 10.000 CDs bestellt und haben gesagt, okay, wir geben die raus und dann hören die nur langsame Sätze im Mozart-Klavierkonzerte und dann fahren die nicht so schnell. Und ich habe immer gedacht, oh, die schlafen doch dann ein. Ja, also das ist dann gar nicht das zu schnell. Und das war ganz spannend, weil da konnte ich einmal, das wurde dann von der Ernst-Siemens-Musikstiftung auch begleitet, auch finanziell begleitet. Und deswegen hatten die Preisträger, das waren auch nur Männer gewesen, dazu auch als Solistin eingeladen. Und da kam auch der Herr Ramsauer damals. Und der hat ein ganz tolles Mozart-Klavierkonzert gespielt. Da kann ich mich noch gut erinnern. Dieses hier James Bond, wo er da unter dem Wasser ist. Ich weiß gar nicht mehr, welches Kirchenverzeichnis ist. Das war so eine Anekdote, die mir wirklich im Kopf geblieben ist, mit dem ehemaligen Bundesverkehrsminister ein
Ja.
Mozart-Klavierkonzert aufnehmen.
Das ist cool. Ich hätte ja spontan ge daran gedacht, dass das Bundesverkehrsministerium für mehr Beruhigung im Stau sorgen will, aber ja,
Ja.
hast du dein Fagott verkauft oder steht das noch im Schrank?
Nein, das musste ich verkaufen. Das war ja so teuer. Und ich hatte damals einen Kredit über eine Stiftung, PE-Stiftung aus Mannheim. Die waren so nett, mir das Fagott zu finanzieren. Und da hätte ich aber dann trotzdem keine Ahnung, irgendwas bei 10.000 Euro im Jahr zurückbezahlen
Ja,
müssen
ja.
oder sowas und das ging dann nicht.
Nee, klar, dann steht da zu viel Geld im Schrank, ne? Ja, ja, ja,
Ja.
ja, ja. Und du hast auch da alles, was man sonst noch so zum Rohreblätterschnitzen
Ja.
unter, ja, das,
Das war das Erste, was wegfiel. Jetzt habe ich
ne?
gut an meinen ehemaligen Lehrer, ich komme aus Schwerin, an meinen ehemaligen Lehrer aus Schwerin und da haben es jetzt die nächsten StudentInnen haben das dann jetzt günstig
Okay,
irgendwie
die sich dann wieder
bekommen.
in die ins Hamsterrad begeben.
Genau, 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 genau.
Ja, zum guten Schluss, was gibst du Menschen mit auf den Weg, die mitten in der Musikausbildung stehen, im Bachelor oder Master an der Musikhochschule und Zweifel bekommen, ob das alles so richtig ist? Welche Tipps hast du da parat?
Also erstmal würde ich natürlich sagen, hört meinen Podcast. Da gibt es Geschichten von Leuten, die diesen Mut hatten. Das kann man sehr niedrigschwellig, ja, kostenlos, werbefrei. Könnt ihr gucken, was haben andere Leute gemacht. Und auch eine Zielsetzung für den Podcast war und ist es, zu sagen den Leuten, das, was du jetzt gerade machst, dieses Musikstudium, das ist nicht umsonst. Ja, man darf nicht denken, dass man jetzt nur sozusagen nur Musik studiert hat und dann kann man gar nichts damit machen irgendwie. Neben diesen Hard Skills der Tonleitern und Intonation und Rohre bauen und was da nicht alles ist, lernt man so viel, was in der Arbeitswelt immer noch sehr relevant ist. Sich durchzubeißen, sich reinzugraben in irgendwas, zu sagen, okay, ich bleibe jetzt hier dran, ich erkenne große und kleine Schwierigkeiten, wie priorisiere ich welche Dinge? Das ist so viel wert und kann dann, sage ich mal, einen Wechsel schnell machen, aber man ist es ja gewohnt, so lange auch an einem Projekt, an einem Stück auch mal zu üben, wenn es ein schweres Konzert ist und auch dann da dran zu bleiben. Also man lernt ganz, ganz, ganz viel, was nicht mit der Musik zu tun hat und deswegen kann man auch viel schaffen. Mut haben. Ja, das würde ich denen sagen.
Das war klangvoll, Gerald Mertens im Gespräch mit Justus Mache, der was ganz anderes macht.